auch bei vielen Kindern und Jugendlichen habe ich das Gefühl, entsteht so ein Gefühl des Abgehängtwerdens. Und das ist was, was mich ja als Kinderärztin, aber auch als politisch interessierter Mensch und Mitglied der SPD enorm bewegt, weil ich sehe, dass die soziale Ungerechtigkeit in einem Maß zunimmt, was ich mir in Deutschland nie habe vorstellen können. Und das ist sehr bedrückend.
Herzlich willkommen zum Podcast mit mir, Dennis Schütz. Was bewegt die Menschen von Heil in unserer Region, Straubing und Ring? Wo sie anspornen, ihre Inspiration? Wie gestaltet sich ihr Alltag? Lasst uns gemeinsam auf Antwortensuche gehen und in die Welt meiner Gäste eintauchen. Viel Spaß wünsche ich euch dabei, euer Dennis Schütz.
Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, von Was Bayern bewegt heute mit einer Spezialfolge mit der Psychotherapeutin und Kinderärztin Frau Dr. Sabine Kim. Schön, dass Sie da sind.
Hallo, freue mich, dass ich eingeladen wurde.
Heute mal unter ganz anderen Sternen. Normalerweise treffen wir uns immer im Musikstudio in Kircheidnach, aber heute sind wir wirklich live vor Ort in der Psychotherapeutin-Praxis, vor Ort in Straubing, in der Wittelsbacher Straße. Und jetzt haben Sie es mitbekommen in den Zeitungen, in den Nachrichten, auf Talkrunden. Viele unterhalten sich über die Corona-Pandemie. Und was uns immer sehr fehlt, ist dieser Experteneinblick, den Sie auch haben, weil ich habe das Gefühl, dass Sie sehr viele Politiker so als Infektiologen jetzt sehen, so wie früher es bei den Weltmeisterschaften, wo sich jeder als Bundestrainer gesehen hat, sehen Sie jetzt viele als Infektiologen, als Kinderärztin. Und dann möchte ich einfach den Einblick auch erhalten, heute vor Ort, einer Kinderärztin, die wirklich hartnah dieses Problem auch wirklich jeden Tag bewältigen muss, diese Problematik, dieses historische Ereignis, was uns auch wirklich hier betrifft. Und aus Ihrer Sicht, aus Ihrem Blickwinkel, was macht Corona mit der Psyche der Kinder und der Jugendlichen in dieser historischen Lage, wo wir uns jetzt befinden?
Also Sie sprechen es eigentlich schon ganz richtig an. Das hautnah dabei verstehe ich tatsächlich im Moment eher als Psychotherapeutin als als Kinderärztin. Als Kinderärztin bin ich Gott sei Dank sehr stark verschont geblieben von dieser Pandemie, weil wir bislang, bevor jetzt die britische Variante aufgetreten ist, doch vergleichsweise wenig problematische Verläufe bei Kindern gesehen haben. Leider muss man damit rechnen, dass sich das ändern wird, weil ja dieses postinfektiöse inflammatorische Syndrom doch bei Kindern gehäuft aufzutreten scheint bei der britischen Mutation. Da bin ich gespannt, wie sich das entwickelt. Aber wo wir tatsächlich eine riesen Veränderung sehen und in eine ganz, ganz ungünstige Richtung, ist bei dem seelischen Befinden der Kinder und Jugendlichen. Also die COPSI-Studie aus Hamburg, die hat das ja auch schon gezeigt, dass die Raten an seelischen Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen dramatisch zugenommen hat. Und das bestätigt sich auch hier in der psychotherapeutischen Praxis. Also der Bedarf ist enorm groß. Das kann man kaum decken, den Bedarf. Es nehmen einfach depressive Verstimmungen zu. Aber auch bei vielen Kindern und Jugendlichen habe ich das Gefühl, entsteht so ein Gefühl des Abgehängtwerdens. Und das ist was mich ja als Kinderärztin, aber auch als politisch interessierter Mensch und Mitglied der SPD enorm bewegt, weil ich sehe, dass die soziale Ungerechtigkeit in einem Maß zunimmt, was ich mir in Deutschland nie habe vorstellen können. Und das ist sehr bedrückend, weil das sind halt nicht irgendwelche Zahlen, sondern das sind Kinder und Jugendliche, die ein Gesicht haben. Und das nimmt mich auch persönlich sehr mit, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich denke da an Kinder, die mit Migrationshintergrund es auch geschafft haben, aufs Gymnasium zu kommen, jetzt aber im Homeschooling einfach überhaupt keine Möglichkeit haben, dran zu bleiben. Einfach weil niemand da ist, der ihnen die Unterstützung bietet, die andere auf dem gleichen Schulniveau haben, was, wenn halt die Eltern schon Akademiker sind oder einfach die Eltern gutes Deutsch sprechen. Und das sind Kinder und Jugendliche, die haben hart gekämpft. Das sind Eltern, die hart gekämpft haben, die hier vielleicht als Reinigungskräfte arbeiten oder die rumänische Familien, wo die Eltern beim Wiesenhof in der Schlachterei arbeiten, mit dem Wunsch, ihren Kindern soll es mal besser gehen als ihnen selber. Und da kommen ja dann zweierlei Dinge zusammen. Also zum einen dieses Gefühl, es interessiert niemanden, dass ich jetzt gerade abgehängt werde. Und auch das andererseits dieses Gefühl, die Eltern haben so viel geopfert oder Die Eltern leisten sehr, sehr harte Arbeit, auch für uns Deutsche, das muss man einfach ganz klar so sagen. Und immer eben mit diesem einen Ziel, mir als Kind und Jugendlichen soll es irgendwann besser gehen. Und das kann ich vielleicht gar nicht bedienen, diese Erwartungen meiner Eltern. Also auch das ist tragisch für die Jugendlichen. Das sind so die einen, dann eben viele, die sich abgehängt fühlen oder nicht abgehängt fühlen, sondern die einfach ja, sich so perspektivlos fühlen, die sich gar nicht mehr vorstellen können, dass das noch mal besser wird, ja, was ja auch uns Erwachsenen oft schwerfällt. Dann muss man einfach sagen, ein Jahr im Leben eines jungen Menschen, das kennen wir, denke ich, glaube ich, alle noch aus unserer Jugend, das ist eine andere zeitliche Dimension, als wenn ich jetzt mit fast 50 Jahren sage, ach Mensch, jetzt ist schon ein Jahr Corona. Ja, das sind junge Menschen, die haben jetzt schon vielleicht ihren 17. und 18. Geburtstag nicht feiern können. Das mag trivial klingen, aber das sind Dinge, das waren Highlights auch in unserem Leben. Es ist eine Situation, wo man sich normalerweise vom Elternhaus abnabelt, wo man ganz klar eine Autonomieentwicklung durchmachen muss und das fällt völlig weg. Oder aber sie wird teilweise kriminalisiert. Auch das finde ich bedrückend, zu denken, ich schaue in die Zeitung und dann steht da am Netto-Parkplatz, waren drei Jugendliche aus drei Haushalten und haben keine Maske getragen. Da denke ich mir, ja, das ist einfach normales Teenagerverhalten, was auch wichtig ist für die Entwicklung. Und das darf nicht stattfinden und das ist eine Tragik.
Sie haben angesprochen, das elementare Bedürfnis, sich zu treffen, auch seinen Geburtstag zu feiern, natürlich jetzt in einem kleinen Raum, man merkt es auch bei uns im Bayerischen Wald oder auch landesweit, dass es Partys gibt im Verborgenen, weil einfach das ein elementares Menschenbedürfnis ist, wie das Essen, auch sich mit Leuten zu treffen. Wir sind ein soziales Mensch, wir sind halt sozial und Sie haben angesprochen, dass besonders Bevölkerungsgruppen, Kinder auch trifft, aus Randgruppen, die aus einem sehr sozialen schwachen Milieu kommen, dass sie nochmal härter trifft, die nochmal die größere Verlierer sind. Und war es da jetzt auch wichtig, dass der Staat sagt, wir müssen Perspektiven bieten, indem wir wieder die Schulen öffnen? War es ein zu früher Schritt? War es ein gerechtfertigter Schritt? War es der Schritt in die richtige Richtung, wenn wir sagen, wir können jetzt nicht in der Perspektivlosigkeit bleiben? Sie haben selber Kinder, die schulpflichtig sind. Was merkt man da als, einmal als Mutter und auf der anderen Seite als Kinderärztin und auch als Inhaber einer psychotherapeutischen Praxis?
Also zu der Öffnung der Schulen kann ich als Mutter extrem wenig sagen, weil meine Kinder leider seit Dezember keine Schule von innen gesehen haben. Und das finde ich schon für meine Kinder schwierig, die unter sehr günstigen Rahmenbedingungen leben. Für andere finde ich es noch schwieriger. Tatsächlich finde ich also den Schritt der Schulöffnung einen wichtigen Schritt. Aber man muss natürlich ganz klar sagen, das ist ja nicht wegzudiskutieren, das Corona-Problem. Und ich bin auch definitiv keine Corona-Leugnerin. Also das möchte ich auch ganz klar betonen. Und gerade jetzt mit Hinblick auf die britische Variante muss man sich wirklich sehr gut überlegen, in welcher Form die Öffnungen der Schulen stattfinden können. Sie müssen stattfinden, das ist meine Überzeugung. Und wenn es ein Mindestmaß an Öffnung ist, also meine Vision wäre im Zweifelsfall, trotz hoher, wenn die Zahlen hoch sind, sind der Politik die Hände gebunden. Ich glaube, das wäre ein absolut unverhältnismäßiger Wunsch zu sagen, dann muss alles auf sein. Aber im Zweifelsfall zu sagen, man geht in wirklich Kleinstgruppen rein damit, und wenn jeder nur alle 4 Wochen die Möglichkeit hat, im realen Leben ein Stück weit sich zu bewegen, dass man sagt, ein Viertel der Klasse kommt nur, um die Abstände zu wahren. Und man muss tatsächlich, denke ich, da auch wirklich irgendwo schauen, dass man auch den Lehrern der weiterführenden Schulen ein Impfangebot macht, weil das natürlich mit der britischen Mutation jetzt ein Thema werden wird, wo man nicht sagen kann, Pech gehabt, falscher Beruf sozusagen.
Wie gelingt jetzt da als, Sie sind ja Beirat, im Elternbeirat im Anton-Bruckner-Gymnasium, und wie gelingt jetzt die Mitsprache in Zeiten von Corona? Gelingt es dort auch, seinen eigenen Input weiterzugeben? Gelingt es auch dort, Strategien auszufertigen, oder ist es abgeschwächt, die Mitsprachemöglichkeit jetzt im Rahmen des Elternbeirats?
Das ist natürlich schwieriger im Moment, wobei ich schon sagen muss, zum einen haben wir eine Schule, wo sehr früh versucht wurde, auch ein recht umfangreiches Online-Angebot zu machen. Es ist schon wenig Möglichkeiten mitzusprechen, wobei wir schon immer wieder auch gezielt angesprochen werden von der Schulleitung, um unsere Meinung auch gebeten werden. Auch mehrere Fachpersonen sind sozusagen in dem Elternbeirat drin, auch die nochmal gefragt werden, was für Möglichkeiten wir sehen, bestimmte Dinge in Angriff zu nehmen. Aber ich glaube einfach, dass für die Schulen im Moment auch eine unglaublich schwierige Situation ist, weil das Tempo, mit denen dann auf einmal Entscheidungen getroffen sind, erlauben ja überhaupt gar nicht, nochmal andere Meinungen einzuholen. Also ich meine, die werden selber im Zweifelsfall freitags damit konfrontiert, dass sie montags was umsetzen müssen. Wie realistisch ist da überhaupt noch ein Einbeziehen der SMV oder des Elternbeirats? Ich glaube, das wäre jetzt auch vermessen zu sagen, da fordere ich ein Mitspracherecht. Und ich finde das schon schwierig, dass solche bestehenden Strukturen, die eigentlich ja auch recht erfolgreiche Strukturen sind und die ihren Sinn auch haben, auch auf diesem Weg immer irrelevanter werden. Und das ist einfach ein zu langer Zeitraum. Und wir müssen uns ganz klar machen, das wird uns langfristig begleiten. Also das ist einfach, glaube ich, etwas, das will keiner so richtig wahrhaben. Und ich glaube auch mit Impfungen wird das nicht ein lösbares oder schnell lösbares Problem sein. Also man muss sich an den Gedanken gewöhnen, dass dieses Coronavirus uns sehr, sehr lange noch begleiten wird und dass man sich überlegen muss, wie geht es weiter, was für Möglichkeiten gibt es zum Beispiel aufzufrischen, wenn eben immer wieder Veränderungen des Virus auftreten. Also ich glaube, der Situation muss man klar ins Auge schauen, das wird was Langfristiges sein und wie können wir auch langfristig irgendeine Strategie finden, damit umzugehen und auch auf etablierte und eigentlich vor der Pandemie gut funktionierende Strukturen wieder zurückzugreifen und vor allem, wie geht's weiter, wenn man eine gewisse Rückkehr zur Normalität hat, wo holt man diese ganzen Kinder und Jugendlichen ab? Denn es kann sich nicht jeder Nachhilfe leisten. Also auch da wird die soziale Schere noch weiter aufgehen. Und mich macht es betroffen in der Klasse meines Sohnes. Es sind 3 Kinder von 26, die jetzt im laufenden Schuljahr vom Gymnasium auf die Realschule gewechselt haben. Natürlich ist ein Realschulabschluss auch eine ganz tolle Sache. Das will ich gar nicht weniger wertschätzen. Aber man muss halt sagen, dass das einfach Biografien verändert. Und wir leben in einem Land, wo das Abitur schon nachher sehr stark das Einkommen beeinflusst und nachher auch wieder unsere Altersvorsorge. Also das ist nicht was, wo man jetzt so generös drüber hinwegsehen darf, glaube ich. Und auch zum Beispiel zu sagen, was bietet man den Kindern und Jugendlichen an, wenn es irgendwann mal ein bisschen normaler wird? Wie sieht's aus mit Klassenfahrten? Holt man vielleicht sogar was nach? Gibt man vielleicht diesem sozialen Aspekt von Schule nochmal einen größeren Raum? Weil es zielt jetzt alles auch berechtigterweise darauf ab, wie sieht's aus mit Lerninhalten? Wer wird abgehängt? Das habe ich ja selber auch angesprochen, ist mir auch ein wichtiges Thema. Aber auch das, was bedeutet Schule sonst noch, das Erlernen eines sozialen Miteinanders, das ist ja auch so was von hinten runtergefallen mittlerweile. Und auch da, glaube ich, muss man wirklich jetzt mal überlegen, was sind unsere Strategien dafür?
Sind angesprochen, dass wir damit leben müssen eines Tages, dass es nicht mehr hinwegzudenken ist, dass wir einfach bloß das bewältigen müssen. Es hat sich ja sehr viel gewandelt. Wir sind auch abhängig von Studien, um neue Erkenntnisse zu sammeln, um neue Erkenntnisse zu erfahren. Anfangs meinte man ja noch, dass die Kinder und die Jugendlichen gar nicht mal so betroffen sind und gar keine Virenträger sind oder das nicht so lange auf ihr Gesundheitsleben auswirken könne. Da habe ich eine Frage, jetzt sind Sie ja wirklich mittendrin. Haben Sie auch selbst persönlich lange Krankheit verfolgt? Haben Sie Kinder gehabt, die es wirklich schwer getroffen hat? Können Sie mehr darüber berichten?
Nein, haben wir bis jetzt gar nicht. Und das ist eben auch etwas, was ja als Kinder- und Jugendarzt einen schon sehr betroffen macht. Ich möchte es gar nicht schlecht kleinreden. Also wie gesagt, die britische Mutation, glaube ich, wird uns noch Kopfzerbrechen bereiten. Und von daher bin ich weit davon entfernt zu sagen, das ist alles Unsinn, was hier gemacht wird. Aber im Moment sind wir mit ganz, ganz anderen Themen bei den Kindern und Jugendlichen konfrontiert. Und schwerwiegende Verläufe sind mit der originären Variante bei Kindern und Jugendlichen eine absolute Ausnahme gewesen. Ja, wie gesagt, man muss schon nach Großbritannien schauen. Da ist dieses PIMS schon etwas, was gehäuft aufgetreten ist. Und das müssen wir jetzt hier einfach auch beobachten. Aber Fakt ist, schwerwiegende Verläufe bei den Kindern und Jugendlichen waren bis jetzt erfreulicherweise eine absolute Ausnahme. Und ich finde das schon eine schwierige ethische Diskussion, wie viel die Kinder und Jugendlichen opfern müssen, um andere Gruppen zu schützen. Das ist sehr, sehr schwer. Das ist mir völlig klar. Und ich will auch nicht einzelne Bevölkerungsgruppen sozusagen gegeneinander da ausspielen. Aber man darf eben es nicht darauf reduzieren, auch wenn ich sogar der Überzeugung bin, auch sowas wie ein Geburtstag ist was Wichtiges. Ein Geburtstag zu feiern ist was Wichtiges, aber darauf ist es halt nicht zu reduzieren. Es geht nicht darum, dass die wollen alle Party machen und sind nicht bereit, auf ihren Geburtstag zu verzichten. Wie gesagt, es verändert im Moment ganz, ganz massiv Biografien. Und es verändert die Biografien von Kindern und Jugendlichen, die es ohnehin schon schwerer haben, deutlich mehr als zum Beispiel die Biografien meiner Kinder. Und das finde ich ungerecht. Und das ist etwas, das möchte ich auch ganz klar zum Ausdruck bringen. Und das fängt schon an bei solchen Sachen wie eben, wer wird kriminalisiert? Es sind deutlich seltener, also würde ich jetzt sagen, das ist natürlich gefühlt, weil ich dazu keine Statistik habe. Es würde mich wirklich mal interessieren, eine Statistik zu sehen. Aus welchen sozialen Schichten kommen die Jugendlichen, die in Anführungszeichen erwischt werden? Ja? Wenn jemand, der aus einem wohlhabenderen Umfeld kommt, mit einem großen Haus und einem Garten, und der möchte sich mit mehreren treffen, dann hat der meiner Meinung nach wesentlich mehr Optionen, das zu tun, weil der sich im Zweifelsfall in den Keller hockt mit seinen. Und wenn er nicht noch 10 Fahrräder vor der Haustüre abstellt oder 3 Autos da stehen, ist die Wahrscheinlichkeit, mit der gleichen Tat, in Anführungszeichen, die man begangen hat, nachher einen Eintrag im Führungszeugnis zu haben, einfach geringer. Und das ist doch schon nicht gerecht. Ja, also das sind Dinge, die machen mich zornig, weil ich denke mir, die sind nicht krimineller als andere.
Sie haben angesprochen, dass man auch sehr viel oft auch in Bereichen die Ungerechtigkeit auch spürt. Ich habe es auch erfahren, es manchmal haben wirklich Privilegien gegenüber anderen, vor allem Menschen, die eher ländliche Raum wohnen, die haben meistens einen eigenen Garten, mitten in einer Hütte, mehr Raum sich ja zu entfalten, als es in der Stadt, wo ja doch auf engstem Raum das schwieriger ist, auch wirklich persönlich unter Freunden Zeit zu verbringen oder aber auch einen Schutzraum zu suchen, weil man auf engstem Raum zusammenlebt, macht natürlich auch schwieriger, auch das Zusammenleben an sich mit den Eltern auch, weil Kinder wollen natürlich auch mal unter sich sein mit Gleichaltrigen. Ich habe es gespürt, mein kleiner Cousin war in der ersten Klasse, als Corona eingeschlagen hat, seitdem hat er selten Kontakt zu anderen Mitmenschen in seiner Altersgruppe gehabt, meistens nur mit Verwandten. Und auch, wir haben ja auch gespürt, dass die Vereine auch nicht mehr ihren Tätigkeitsbereich ausüben können. Vereine sind sehr wichtig auch für Jugendliche, auch vor allem in den Großstädten, um gemeinsam Sport zu treiben, auch die frische Luft. Und Sie als Kinderärztin und als können Sie ja wirklich auch, glaube ich, hautnah erzählen, dass auch, wenn man sich wenig bewegt, das Auswirkungen hat als auf das Kind. Ich glaube, es kann zu Depressionen führen, aber auch zu Adipositas im schlimmsten Rahmen. Und da sieht man wirklich, dass nicht jeder aus Postkartenverhältnissen auch lebt. Jetzt ist ja bei der Corona-Pandemie das Thema Impfen auch sehr wichtig. Die Impfungen wichtiger denn je. Manchmal auch Aufmacher von Tageszeitungen, dass manchmal nicht so läuft. Manchmal läuft es gut, manchmal läuft es schlecht. Und wenn man so vergleicht in anderen Ländern, es gibt Länder, die sind schon sehr viel weiter, haben auch mehrere Bevölkerungsgruppen schon geimpft. Vor allem China hat es versucht, auch mit jüngeren Bevölkerungsgruppen anzufangen. Und wir haben eine ganz andere Strategie. Und können Sie sich vorstellen, oder ist das ein Weg zu mehr Normalität, wenn man auch bei jüngeren Altersgruppen schon anfängt zu impfen? Haben Sie da schon Neuigkeiten auch für Ihre Praxis? Gibt es dazu schon Studien, ob es auch sinnvoll ist, auch sehr junge Generationen zu impfen?
Der Wunsch ist ja da. Es laufen ja im Moment auch Studien. BioNTech hat, glaube ich, gerade ganz aktuell eine Studie laufen. Ich habe da noch keine abschließende Meinung dazu, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es eben, finde ich, bin sehr, sehr impffreudig. Meine erste Arbeitsstelle war als Prüfärztin zur Zulassung von Impfstoffen. Also es ist nicht, dass ich das Impfen als sich ablehne, bin auch selber schon geimpft. Aber man muss aus meiner Sicht schon sagen, es ist eine Erkrankung, wo man die vulnerablen Gruppen konkret schützen kann, indem sie selber geimpft werden. Von daher ist die ethische Diskussion, wie man die Umgebung impft, eine sehr schwierige meiner Meinung nach. Und das muss sich schon daran bemessen, wie hoch das Risiko für das zu impfende Individuum ist, selber schwer zu erkranken, versus mögliche Impfnebenwirkungen, die wir vielleicht noch nicht kennen. Und man muss ganz klar sagen, vor 2 Monaten hat keiner über die Sinusvenenthrombosen geredet. Ja? Also wir wissen ja nicht, was da noch mittelfristig kommt. Das muss, finde ich, in einem vertretbaren Verhältnis zueinander sein. Und wenn sich jetzt abzeichnet, ja, wir haben zunehmend Probleme mit schweren Verläufen bei Kindern und Jugendlichen, oder wir haben zunehmend Probleme mit Folgeerkrankungen bei Kindern und Jugendlichen, dann finde ich, ist es wesentlich einfacher als Kinder- und Jugendärztin auch eine Durchimpfung der Kinder und Jugendlichen zu befürworten. Wir haben eine ganz, ganz andere Situation, als wir es bei der Masernerkrankung haben. Bei den Masern, wo man ja letztendlich eine Form der Impfpflicht eingeführt hat, indem man das Vorhandensein des Masernschutzes gekoppelt hat an den Besuch der Institution, haben wir einen Lebendimpfstoff. Es gibt nur einen Lebendimpfstoff, und ein Lebendimpfstoff kann nicht verimpft werden an diejenigen, die am schwersten bedroht sind von, am stärksten bedroht sind von einem extrem schwerwiegenden Verlauf, weil die einfach, sei es, weil sie eine schwere Krebserkrankung haben oder weil ihr Immunsystem das nicht zulässt oder weil sie noch sehr, sehr jung sind, können diese extrem vulnerablen Gruppen nicht geimpft werden. Das ist kontraindiziert, und damit sind die abhängig von dem Impfstatus ihrer Umgebung. Das ist ja bei Corona nicht der Fall. Wir können die, die am gefährdetsten sind, selber impfen. Und dann ist das schon ethisch, finde ich, eine andere Frage, die sich da stellt. Mit einem Impfstoff, mit dem wir einfach, das muss man bei all den Dosen, die jetzt verabreicht sind, überschauen wir ja aber trotzdem nur die kurzfristigen Nebenwirkungen, die in einem vertretbaren Rahmen zu sein scheinen. Ja? Und wie gesagt, für mich persönlich kann ich ganz klar sagen, ich bin geimpft, ich habe aber auch für mich persönlich eine Rechnung aufgestellt und gesagt, okay, ich arbeite in einem Beruf, der mich einem deutlich erhöhten Infektionsrisiko aussetzt. Ich werde wirklich oft angenießt von den Kindern, oder wenn ich einen Spatel reinschiebe, dann löse ich einen Wirkreiz aus und dann landet auch Sekret in meinem Gesicht. Das ist Standard als Kinderarzt. Dementsprechend ist es für mich ein gutes Gefühl zu denken, naja, also wenn es jetzt Corona ist, habe ich nicht gerade eine Ladung ins Gesicht gekriegt. Und ich bin in einem Alter, wo man sagen muss, ab 50 steigt einfach doch noch mal ganz deutlich das Risiko auf einen schweren Verlauf. Da kann man individuell sagen, das ist für mich eine Rechnung, die aufgeht. Aber ich finde es sehr, sehr schwierig, jetzt schon zu sagen, wie es mit den Kindern und Jugendlichen weitergeht. Also das ist eine Frage, ich glaube, die kann man nicht so schnell und so einfach beantworten.
Ist es auch jetzt der Zeitpunkt, auch die Chancen zu sehen und auch sich darauf vorzubereiten? Weil ich habe gehört, auch einer von Ihrer Berufsgruppe, Sparte, der Dr. Hirschhausen, der ja auch medial sehr präsent ist, der meinte, wir müssen mit diesen Art von Pandemie umgehen zu lernen. Denn es kann sein, dass wirklich auf lange Sicht uns häufiger solche Pandemien auch entgegenkommen. Und das macht es natürlich für viele auch bedrohlich. Aber man muss auch sehen, wir können jetzt die Fundamente legen, um auch nicht in manchen Jahren, sagen wir 2000x, wirklich da vorbereitet zu sein und zu sagen, ja, wir wissen ungefähr, wie wir da angehen können. Wir können Kapazitäten auch besser regeln, verordnen. Vielleicht lernen auch die in den Trägerschaften mehr dazu, um auch in den nächsten Jahren besser darauf einzugehen. Wie halten Sie das? Ist es jetzt auch nicht nur die Nachteile, die man sehen sollte, sondern auch vielleicht liegen auch darin die Chancen, jetzt sich wirklich zu wappnen für die kommenden Jahre, Jahrzehnte, wo wir natürlich auch mit mehreren Pandemien vielleicht rechnen müssen.
Ja, da würde ich dem Herrn Hirschhausen durchaus recht geben. Also ich glaube tatsächlich, dass die Art, wie wir mit unserer Umwelt umgehen, unsere Art der Mobilität, das sind einfach Dinge, die letztendlich wie Brandbeschleuniger für solche Pandemien dienen. Dass man sich da vielleicht besser darauf vorbereiten kann, wäre natürlich eine Hoffnung. Ich denke aber auch, dass ein Umdenken generell stattfinden muss an manchen Stellen, wie es ja jetzt auch sich schon abzuzeichnen scheint. Also muss wirklich jede Konferenz mit jemandem aus China oder aus Australien, muss die live stattfinden, oder gibt es eben auch langfristig vielleicht doch mehr Online-Meetings? Ich denke, das ist zum Beispiel schon auch ein Schritt in die richtige Richtung. Ich denke auch, ja, wir sollten ein bisschen aufmerksamer auch in andere Länder schauen. Also ich bin persönlich doch sehr beeindruckt, wie manche asiatischen Länder, die unglaublich nah an China dran sind, den Umgang mit der Pandemie pflegen. Da habe ich noch gar nicht gehört, dass da Impfen so die Schwerpunktstrategie ist, sei es, weil die Länder einfach ärmer sind, wie Vietnam zum Beispiel, oder weil sie, weil der Fokus einfach von vornherein ein anderer war und viel, viel schneller bei Ausbrüchen so ein konzentrisches Agieren stattgefunden hat. Also zum Beispiel Korea ist ja auch ein Land, was geografisch an China wesentlich näher dran ist als wir und trotzdem ein wesentlich weniger großes Infektionsgeschehen hat als Deutschland. Und ich glaube, da machen wir es uns manchmal doch ein bisschen einfach, dass wir hier sehr selbstgerecht sind in der Form, wie wir unseren Individualismus pflegen, wie man auch ein bisschen herabschaut darauf, dass in anderen Gesellschaften dieser Gemeinschaftsgedanke ein ganz anderer ist als hier. Dieses, was kann ich für meinen Staat auch tun? Ja, das klingt jetzt sehr pathetisch und ich möchte auch weiterhin eine große Individualität mir erhalten. Das ist etwas, was ich an unserem Land sehr schätze. Aber in manchen Situationen ist das vielleicht weniger möglich. Und ich finde jetzt, nach einem Jahr habe ich so das Gefühl, da sind uns andere Länder einfach ein Stück weit voraus und wir haben uns gerade im letzten Sommer doch sehr auf die Schulter geklopft, ohne einfach mal so realistisch gewesen zu sein, zu sagen, das war in einem gewissen Maß sicherlich einer gewissen Disziplin geschuldet, die man da an den Tag gelegt hat, dass es deutlich schnell besser geworden ist, aber unter anderem eben auch dem extrem guten Wetter und der Tatsache, dass man sich kaum in Räumen aufgehalten hat. Also es war jetzt nichts, wo man sagen kann, da war so eine wahnsinnige Strategie dahinter. Und da sind andere Länder besser. Und ich glaube, die Mühe darf man sich machen, auch mal dahin zu schauen.
Ich glaube auch, da hätte uns mehr Fingerspitzengefühl und Weitsicht nicht geschadet. Man war sich wirklich sehr sicher, auch hat man es auch gespürt bei der Bevölkerung. Die fanden sich auch überlegen gegenüber dem Virus. Man hat es nicht so mehr im Blickfeld gehabt. Man hat auch nicht mehr die Kritiker so ernst genommen, die wirklich auch gesagt haben, wir sollen uns wirklich darauf vorbereiten, es kann zu der neuen Welle kommen. Wir dürfen uns jetzt nicht aus dem Fenster lehnen, sondern müssen wirklich auch hier weit vorausschauend agieren. Und ich fand es jetzt sehr interessant, diesen Einblick auch von einer Kinderärztin zu erfahren. Und auch habe ich gespürt, dass sie da wirklich mit Herz, also eine richtig Herzensangelegenheit ist, auch diese Weitsicht, nicht nur das Naturwissenschaftliche, sondern aber auch diese ethischen Fragen, die man sich, glaube ich, als Ärztin auch stellt. Das, glaube ich, war einer der schönsten Einblicke, die wir jetzt auch hatten, bei was Bayern bewegt, um auch mal nicht mehr übereinander zu reden, sondern miteinander zu reden. Das war mir natürlich das Wichtigste vor allem, weil ich habe immer das Gefühl, man schreibt lieber einen Leserbrief, ohne man sich bei den Experten mal dran gewendet zu haben. Wie schaut es eigentlich aus vor Ort? Ich glaube, ich kann man sehr viele Missverständnisse, glaube ich, vorab schon lösen, vorpräventiv. Hat man sich da als Ärztin mal gefühlt, sprecht doch mit uns und nicht über uns?
Ja, als Kinderärztin hat man sich das schon gewünscht, vor allem, weil ich finde, dass wir eigentlich eine extrem große Bevölkerungsgruppe medizinisch versorgen. Das ist ja keine Nischenmedizin, was wir machen. Und ich schon das Gefühl habe, unsere Patienten sind da ins Hintertreffen geraten. Und eben, Sie haben es vorhin auch schon mal angesprochen, eben auch körperliche Folgen von Corona. Adipositas ist ein Wahnsinn, was wir da erleben. Der Bewegungsmangel, das völlige Fehlen des Vereinssports, Fehlernährung, dass man manche Familien auch nur noch sehr, sehr schwierig erreicht. Und ja, das ist manchmal schon frustrierend gewesen. Und dann habe ich irgendwann auch mal kursieren gelesen, dass die Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin, die sich ja schon mehrfach relativ eindeutig positioniert hat, das deshalb tut, weil sozusagen den Kinderärzten die akuten Infekte fehlen und dadurch das Einkommen wegbricht. Das fand ich schon entwertend und auch ja, nicht schön, dass man signalisiert kriegt, es geht da primär um das Geld und nicht primär um die uns anvertrauten Kinder und Jugendlichen.
Sie haben angesprochen auch, dass man jetzt auch die Nachwehen von Corona bei Kindern sieht und auch darauf einwirken muss. Es gibt Folgeproblematiken, die es vorab zu verhindern gibt, präventiv einzuwirken. Jetzt haben Sie mitten in Corona im März diesen Jahres 2021 eine Praxis eröffnet. Sieht man da auch schon, dass der Bedarf auch sehr hoch ist, wirklich darauf einzugehen? Was waren eigentlich Ihre Motivationsgründe, eine Praxis mitten im Herzen von Straubing zu eröffnen?
Ja, meine Motivation war ganz klar gar nicht, die hatte jetzt nichts mit Corona zu tun. Also das war jetzt ein zeitlicher Zufall. Ich war schon länger auf einer Warteliste für eine psychotherapeutische Praxis, habe eben als habe 2013 angefangen, noch parallel zum noch berufsbegleitend die Ausbildung zur ärztlichen Psychotherapeutin zu machen. Einfach weil mir schon immer klar war, ja, das klingt so ein bisschen doof, aber Kinderheilkunde ist so das letzte ganzheitliche Fach meiner Meinung nach. Und ganzheitlich bedeutet eben Körper und Seele auch behandeln. Und wir haben halt viele Kinder und Jugendliche, denen es körperlich mittlerweile gut geht. Da sind wir eigentlich, finde ich, in Deutschland ganz schön weit. Bin auch eine absolute Verfechterin des Systems der gesetzlichen Krankenkassen. Also ich finde, wir haben eine gute medizinische Versorgung, unabhängig von der Art, wie wir versichert sind. Aber diese seelische Versorgung, die ist oft noch ein bisschen in den Kinderschuhen. Und ich sag mal, wenn man sehr, sehr, sehr schwer seelisch erkrankt ist, da gibt es manchmal vielleicht eine bessere Infrastruktur als das, wo wir auch, ja, Kinderheilkunde ist eigentlich Prävention. Das ist unser Wunsch, ist, wenn unsere Patienten ganz, ganz lange und möglichst gesund groß werden zu sehen. Und dazu gehört halt auch eine seelische Versorgung. Und wenn jetzt ein Teenager zu mir kommt und ritzt sich, dann kann ich dem Pflaster draufkleben. Aber ich weiß einfach ganz genau, damit habe ich jetzt sein Problem nicht gelöst. Und das war so die Motivation. Und jetzt habe ich einen Kassensitz bekommen und das war der Hintergrund, dass ich jetzt die Praxis eröffnet habe. Aber tragischerweise muss man halt sagen, es war auch ein extrem günstiger Zeitpunkt. Und genauso wie jetzt die Intensivmediziner relativ ratlos sagen, so nach dem Motto, wenn voll ist, ist voll, ja, mehr können wir dann nicht tun, ist das, was mir auch manchmal durch den Kopf geht, ja, wenn die Plätze voll sind, ist voll, man kann nicht mehr Therapieplätze anbieten und das ist halt auch ähnlich tragisch. Also ist nicht, auch da soll bitte keine Hierarchie entstehen, aber auch das muss man sich klar machen, dass da auch sehr große Schicksale sind.
Und man merkt auch, dass sie wirklich auch versuchen, mit Leib und Seele diese Schicksale auch zu begegnen und zu lösen, auch mit allen ihren Mitteln. Wann stand für Sie fest, Sie wollen Kinderärztin werden, schon anfangs des Studiums oder wann hat sich das entwickelt? Ach, mir liegt es so am Herzen, ich möchte unbedingt Kinderärztin werden eines Tages.
Ehrlich gesagt, schon als ich Kind war, also ich hatte einen ganz netten Kinderarzt, den fand ich ganz toll. Und ich wollte eigentlich, also ich habe auch mich manchmal richtig gehend nachher verflucht, weil Kinderheilkunde ist jetzt, sag ich mal, finanziell das eines der unattraktivsten Fächer. Und ich kam gar nicht auf die Idee, auch mal nur nach rechts und links zu schauen. Ich wollte nie was anderes machen. Also ja, ich habe es aber auch nie bereut. Es ist ein total schönes Fach und es ist halt auch ein Fach, was ja auch sehr befriedigend ist. Wir haben halt ein Fach, was eben dieses Ganzheitliche ist und oft haben wir Kinder, die sind echt krank, denen geht es gar nicht gut, haben eine dicke Lungenentzündung und wenn man die Diagnose gut stellt und die Behandlung gut macht, hat man wenige Tage später ein Kind, wo man denkt, das ist ja wie neu, sage ich mal in Anführungszeichen. Also es ist auch ein Beruf, der einem selber sehr viel gibt. Und man hat super lustige Situationen mit den Kindern. Wir haben sehr nette Eltern, das muss ich gerade sagen, auch gerade hier im Niederbayerischen. Ich finde, hier sind viele sehr engagierte Eltern, die sich ganz liebevoll kümmern. Auch das ist ein schönes Gefühl. Ja, also ich finde es einen tollen Beruf.
Also wenn man auch jetzt auch das, die Ausführungen anhört und jetzt mithört, dann hat man das Gefühl, dass sie wirklich ihren Beruf zu ihrer Berufung gemacht haben und mit Leib und Seele wirklich ihr Kindheitstraum verwirklichen konnten. Also wirklich schön auch das zu sehen, wie aus einem kleinen Kindheitstraum wirklich mal Wahrheit wird und am Ende des Tages dann mal als Kinderärztin in Deutschland praktizieren kann. Das hat mir wirklich viel Freude bereitet und ich wünsche Ihnen wirklich viel Glück, auch viel Kraft jetzt auch in dieser schweren Stunde. Es glaube ich, wird von einem vieles abverlangt und ich glaube, da können Sie auch wirklich viel Kraft jetzt auch brauchen für die nächsten anstehenden Zeit. Ich wünsche Ihnen das alles Beste. Wir sehen uns mal wieder nach Corona ohne Masken, ohne Sicherheitsabstand. In Straubing würde mich sehr freuen, auch in Eis oder was.
Ganz, ganz gerne und herzlichen Dank, dass Sie hier in meine Räume gekommen sind.